Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts und am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann, und nach längerer Zeit mal wieder der Kollege Thomas Grulke hier im Aufnahmestudio in den Räumen der Rheinischen Post. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Wir sprechen heute über den Trainerwechsel bei Borussia Mönchengladbach. Daniel Farke ist seit vergangenen Freitag nicht mehr Trainer des Clubs. Wir hatten es gemeldet. Borussia hat es dann kurz darauf in einer Pressemitteilung bestätigt und nach nur einer Saison folgte die einvernehmliche Trennung als Ergebnis der Generalanalyse. Aber Thomas, du hast es ja noch in deinem freien Tag mitbekommen, dass eben Daniel Farke und Borussia getrennte Wege gehen. Eine Überraschung ist das, glaube ich, für uns nicht mehr gewesen.
Nein, das muss man tatsächlich sagen, dass das absehbar war und dass die Generalanalyse, die von Manager Roland Wirkus einberufen worden ist, keine überraschenden Erkenntnisse mehr gebracht hat. Dafür war dann letztlich die Saison zu ernüchternd, zu enttäuschend, auch wenn es man sagen kann, dass es in Anführungsstrichen nur 2 Punkte weniger waren als im Jahr zuvor, aber auch die Saison zuvor war ja nicht zufriedenstellend gelaufen und man hat diesen Turnaround nicht geschafft, den man sich erhofft hatte mit Daniel Farke. Mit ihm jetzt in eine weitere Saison zu gehen, das wäre wahrscheinlich eine zu große Hypothek gewesen. Denn von der Aufbruchsstimmung, die es vor einem Jahr gegeben hat, als Daniel Farke vorgestellt worden ist, ist letztlich leider nichts mehr geblieben.
Ja, du sprichst es an. Als Daniel Farke kam, da war ja wirklich was Positives im Gange bei Borussia Mönchengladbach. Der Club hatte sich festgelegt, wieder in Richtung des Fußballs zu gehen, der in dem Jahrzehnt davor wirklich zum Erfolg geführt hatte. Ballbesitz orientiert, wurde gesagt, den Borussia-Weg gehen und das eben mit einem jungen und frischen Trainer, einem Trainer, der bis dahin bei Norwich City in England gearbeitet hatte, den Club 2-mal in die Premier League geführt hat und vorher schon beim SV Lippstadt und bei Borussia Dortmund 2 Erfahrungen gesammelt hat. Ein Trainer, der neu war in der Bundesliga, das war klar, aber ein Trainer, der auch diesen Spirit vielleicht mitbringen sollte aus England, aus einem Club wie Norwich City, der auch seine Probleme hatte, als er kam und den er dann wieder nach oben geführt hat in die Premier League eben. Ja, und die Erwartungen waren da. Die Erwartungen waren, glaube ich, auch nicht übertrieben hoch mit einer Mannschaft, die schon eine gewisse Qualität hat, die natürlich schwierig ist. Das hat auch Farkes Vorgänger Adi Hütter zu spüren bekommen. Aber eben auch mit einem Trainer, der einen guten Draht zu dieser Mannschaft hatte. Und es fing ja dann auch gut an. Guter Start in die Saison. Und dann ging es ja tatsächlich nach dem 1:5 bei Werder Bremen so peu à peu so dahin irgendwie, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube, dass das, wenn man jetzt nochmal so zurückblickt in diesen Oktober hinein, dass das vielleicht auch so ein bisschen dieser Knackpunkt war. Du hast es ja schon angedeutet, Daniel Farke wirkte ja wie ein sehr, sehr idealer Mann jetzt für die Situation, die es in Gladbach gab. Zum einen war er der Richtige, um wieder den Fußball spielen zu lassen, den ja, Roland Wirkus als den Borussia-Fußball genannt hat, ballbesitzorientiertes Spiel. Zum anderen aber Daniel Farke auch wirklich zu passen schien, weil er glaubhaft vermitteln konnte, dass er diesen Weg mit Borussia auch gehen will, dass er eben, du hast die Erwartungshaltung schon genannt, dass man die halt ein bisschen zurückschrauben muss, dass man wieder geduldig aufbauen muss. Aber letztlich ist ihm das wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass er das Ganze vielleicht sogar so ein bisschen zu sehr, dass er da zu sehr an der Schraube gedreht hat, das Understatement etwas zu sehr, für seine Zwecke genutzt hat. Und als es im Oktober die ersten Rückschläge gab, hat er ja erstmals dann so einen Monolog gehalten, sozusagen Gladbach zu verteidigen. Doch nach und nach wurden die Ansprüche oder gingen sie gefühlt immer weiter runter. Das können dann wiederum nicht die Ansprüche von Borussia mit dem Kader sein.
Ganz genau. Ich habe es in meinem Kommentar zur Trennung geschrieben, dass es richtig war, diese Trennung zu vollziehen. Zum anderen, dass eben zu wenig taktische Optionen, aber zu viele Worte da gewesen sind in der Zeit Farke. Und er hat es nicht geschafft, die Mannschaft eben in den Bereich reinzubringen, dass sie genug läuft, um guten Ballbesitz Fußball spielen zu können, dass sie intensiv genug spielt, um guten Ballbesitz Fußball spielen zu können und vor allem, dass sie so spielt, um erfolgreicher sein zu können, erfolgreicher als sie es war. Es fehlte ja am Ende, fehlten 7 Punkte zu Platz 6. Das muss man sich ja immer vor Augen halten. Und diese Distanz war in der Mannschaft definitiv vorhanden, dass man eben da mehr Punkte holt. Und alles in allem kam ja auch das Votum der Fans noch dazu, die sich mehrfach vom Team abgewandt haben und damit auch vom Trainer, die aber auch deutlich vor einigen Spielen, gerade vor einem Spiel gegen den Trainer gepfiffen haben. Kein entscheidender Faktor, aber sicherlich einer, der eine Rolle gespielt hat in der Wahrnehmung der Borussia-Bosse in dieser Generalanalyse, dass eben das dazu geführt hat, dass man wusste, geht man mit Farke in die neue Saison, ist wirklich die Lunte relativ kurz, dass es wieder unruhig wird im Borussia-Park, dass es grummelt, dass es murmelt und ja, man eben dann wieder vom Weg abkommt und deswegen völlig richtig die Entscheidung, sich von Farke zu trennen. Er hat einfach zu wenig aus der Situation gemacht.
Ja, und so sehr diese Entscheidung jetzt richtig ist, desto eher muss sich der Verein allerdings auch die Frage eben stellen, wie es dazu kommen konnte, dass zum zweiten Mal in Folge jetzt ein Trainer, mit dem man die Zukunft gestalten wollte, nach einem Jahr jetzt letztlich gehen muss. Das ist natürlich jetzt ein wichtiger Auftrag an den Club, an die sportliche Führung, eben das Trainerprofil, das was sie haben wollen, wofür der Borussia-Weg auch auf der Trainerposition eben dementsprechend steht, wofür der neue Trainer eben stehen soll, wie er mit den handelnden Personen und mit dem Kader, der zur Verfügung steht und der zur Verfügung stehen wird, dann dementsprechend arbeitet. Da heißt es jetzt, eine gute Entscheidung zu treffen, sicherlich die herausforderndste Aufgabe, die in den kommenden Wochen und Monaten oder was natürlich jetzt den Trainer angeht, Tagen angeht. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, die jetzt Borussia angehen muss. Klar, Stichpunkt Kaderumbau.
Ja, nochmal kurz vielleicht zurück zum Trainer. Das ist klar, wir haben Montag früher Nachmittag, ist noch keine Entscheidung gefallen, wer Farkes Nachfolger wird. Favorit soll, und das ist auch im Moment noch Stand, Gerardo Seoane sein, der zuvor bei Bayer Leverkusen und vorher Meistertrainer war bei Young Boys Bern. Er wäre einer, der dem Anspruch entsprechen würde, einen guten fußballorientierten Ballbesitzansatz zu haben, schnell aber auch nach vorne zu spielen. Das sind die Dinge, die zählen und die natürlich, und dann sind wir schon mittendrin beim Umbruch, zu dem natürlich auch der Trainer gehört, aber vor allem auch natürlich Spieler, die diese Idee vom Fußball, die Gladbach hinterlegt hat, eben auch mit Leben füllen, positiv umsetzen, gut umsetzen. Das ist das Entscheidende. Jeder Ansatz ist natürlich nur so gut, wie er umgesetzt wird. Und Ballbesitz ist ein großes Wort, ein anspruchsvoller Fußball. Aber wenn man ihn eben gut spielt, dann kann er auch richtig Spaß machen. Das fehlte zu oft. Und der Anspruch beim großen Umbruch, der angesagt ist, der muss natürlich sein, jetzt wirklich alles, was in den vergangenen beiden Spielzeiten, und da nehme ich auch ganz bewusst die unter Adi Hütter dazu, weil der ja fast zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen ist wie Daniel Farke, da muss es jetzt sitzen, da muss jetzt wieder ganz klar der Fokus darauf liegen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die mit einem neuen Spirit, aber auch mit mehr Intensität, mit mehr Willensstärke, mit mehr Resilienz unterwegs ist, um einfach in der neuen Saison ganz andere Zeichen zu setzen.
Genau, das sind die Punkte, die beide Trainer und zum Teil ja auch schon davor Marco Rose angesprochen haben. Das darf man nicht vergessen, dass in Roses zweite Saison ja viele dieser Probleme, die die Mannschaft mit sich herumschleppt, schon zur Sprache gekommen sind. Da muss der Hebel angesetzt werden, das heißt, mehr Intensität aufs Spielfeld zu bekommen, mehr Tempo in die Aktionen zu bekommen, denn ich glaube, mit mehr Intensität und mit mehr Tempo wird sich fast zwangsläufig auch mehr von einer Idee, von einer Spielphilosophie dann auch zu sehen sein. Und ja, das wird natürlich auch Geld kosten. Das ist ganz klar. Den Kader nach den Vorstellungen der sportlichen Führung und des neuen Trainers dann dementsprechend umzubauen. Und da sind wir eben bei dem Punkt, dass Borussia möglichst schnell Transfererlöse erzielen muss. Das geht letztlich nur über Verkäufe. Jordan Bayer war der Anfang, der vom FC Burnley schon ausgeliehen war und nun fest auf die Insel nach England gewechselt ist. Dadurch konnte der Kauf von Julian Weigel schon finalisiert und ermöglicht werden. Jetzt sind weitere Schritte nötig. Manu Kone gilt als der heißeste Verkaufskandidat. Der FC Liverpool soll sehr, sehr interessiert sein. Und da wäre es natürlich sehr in Borussias Interesse, diesen Deal auch zeitnah über die Bühne kriegen zu bekommen.
Genau, weil je schneller man das Geld zur Verfügung hat oder weiß, dass das Geld reinkommen wird, desto schneller kann man natürlich auch Spielern zusagen, die man schon da an der Angel hat. Roland Wirkus hat ja gesagt, es sind viele Türen, die noch aufgemacht werden müssen, sind schon da. Das heißt also, jede Einnahme kann da helfen und diese Einnahmen braucht Borussia Mönchengladbach. Und Kone hat den höchsten Marktwert und hat wahrscheinlich auch für den FC Liverpool einen wirklichen Gegenwert. Das heißt, da wird was reinkommen. Andere Spieler muss man schauen. Es wird über Hannes Wolf, über Marvin Friedrich, über Nico Elvedi, vielleicht sogar über Florian Neuhaus kann man Geld generieren. Es sei denn natürlich, der neue Trainer braucht jetzt gerade diese Spieler. Aber wie gesagt, da hat Stefan Schippers, der Geschäftsführer, auch klar darauf hingewiesen, zum Borussia-Weg gehört, einfach Spieler dann zu verkaufen, wenn eben die Möglichkeit sich bietet, gutes Geld einzunehmen, um die Mannschaft dann weiterentwickeln zu können. Und es gibt einige Fans, die sagen, so viel wie möglich verkaufen, um so viel wie möglich zu verändern. Ja, und da würde ich sogar sagen, das ist schon sehr richtig, denn dieser Umbruch muss wirklich jetzt durchgezogen werden. Er muss ganz klare Linien gesetzt werden. Es muss eine neue Borussia gebaut werden im relativ kurzen Zeitrahmen, um eben mit dem neuen Trainer dann auch wieder einen neuen Weg gehen zu können, einen Weg zurück dorthin, wo Borussia hergekommen ist, in die Einstelligkeit. Das hat Stefan Schippers auch gesagt. Und ich glaube, entscheidend wird wirklich sein, möglichst schnell jemanden verkaufen zu können, um dann eben einkaufen zu können. Und das mit einem klaren Plan dahinter dann.
Und dazu gehört eben auch die Entscheidung, die fallen muss bei Spielern wie Florian Neuhaus, dessen Vertrag 2024 endet. Wie sieht da die Situation aus? Kann er sich vorstellen, hier bei Gladbach eine tragende Säule auch der kommenden Jahre zu bleiben? Oder bahnt sich da dann vielleicht doch eher ein Vereinswechsel an? Denn wenn, dann sollte er möglichst in diesem Sommer stattfinden, weil das haben wir ja jetzt oft genug erlebt, dass Leistungsträger in das letzte Vertragsjahr gegangen sind, es keine Verlängerung gegeben hat und Gladbach dort finanziell sozusagen in die Röhre geschaut hat, zuletzt bei Rami Benzemaini und Markus Thuram passiert, aber auch im Jahr zuvor bei Matthias Ginter. Es wäre fatal, wenn das jetzt so weitergehen würde bei Spielern wie Neuhaus oder Nico Elvedi, damit man eben dementsprechend umbauen kann, weil das geht letztlich nur über Erlöse. sicherlich hat sich da schon einiges getan, wenn man jetzt auf die Achse guckt, die Borussia sich sozusagen neu erbaut. Dann haben wir in Jonas Omlin, Julian Weigel und Koitakura, der vor einem Jahr dazu kam, schon eine neue Achse dort stehen in Zusammenhang mit Jonas Hofmann, der als Leistungsträger dabei ist und der auch das Kapitänsamt möglicherweise übernehmen könnte. Das ist ja jetzt vakant durch Lars Stindels Abgang. Jetzt fehlen da noch so ein, zwei Fixpunkte mit Sicherheit und auch Spieler, die eben drumherum das Gesicht der neuen Borussia prägen können.
Du hast sie genannt, gerade Julian Weigel stellt sich ja schon auch richtig gut auf als möglicher Stindl-Nachfolger. Jonas Hofmann hat auch sich da sozusagen ins Gespräch gebracht, trug ja auch am Ende der Saison die Kapitänsbinde, zum ersten Mal in dieser Saison als Kapitän auch die Mannschaft angeführt in Pflichtspielen. Also da sind schon ein paar Spieler, die jetzt auch diese Verantwortung übernehmen und tragen wollen. Jonas Omlin, der Torwart, du hast es gesagt, die stehen da und sind bereit. Und glaube ich auch, gerade Omlin und Weigel stehen auch dafür, dass hier mehr angedacht ist als nur Mittelmaß in den letzten Jahren. Weigel hat für 5 Jahre unterschrieben. Und ich glaube, da muss schon eine gute Perspektive aufgezeigt worden sein. Er kommt von Benfica Lissabon, er kommt vom portugiesischen Meister, reklamiert für sich auch noch ein kleines bisschen dieser Meisterschaft mit. Er hat ein paar Spiele für Benfica gemacht, hat erlebt, wie so ein großer Club, wie so ein Top-Club wirklich tickt. Ein Rekordmeister in Portugal, ein Verein, der unglaubliche Strahlkraft in der Stadt, im ganzen Land hat. Jeder zweite Portugiese ist Benfica-Fan. Und wenn du für so einen Club gespielt hast als Spieler, dann merkst du, glaube ich, auch, wie viel Potenzial in einer Mannschaft, in einem Verein drin sein kann. Und Borussia Mönchengladbach ist ja nun auch ein Club mit großer Tradition, mit großer Wirkung in die Stadt hinein, in die Region hinein, im deutschen Fußball. Und da kommt Weigel dann natürlich mit dieser Erfahrung aus Lissabon, vorher schon mit Borussia Dortmund international gespielt. Und ich glaube, da kommt ein Spieler, der hohe Ansprüche hat. Jonas Hofmann hat auch seine Ansprüche formuliert, sich ständig zu verbessern. Und nur so wird's vorangehen. Nach vorne schauen, nach oben schauen. Denn das Kleinmachen, das war das, was Daniel Farke eben auch zum Problem geworden ist, zu sagen, wir sind eine graue Maus und fühlen uns ganz wohl dabei. Damit kann Borussia Mönchengladbach nicht leben. Damit kann sich Borussia Mönchengladbach nicht identifizieren. Und diese Baustelle zu schließen, wirklich wieder das Selbstbewusstsein zu haben, wir sind Borussia Mönchengladbach, wir wollen in Zukunft wieder nach oben schauen, mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Spirit. Und diesen Spirit, finde ich, kann dann auch ein Julian Weigel beispielsweise mit auf den Platz bringen. Und das ist ganz, ganz enorm wichtig.
Ja, eine neue Lust, eine neue Vitalität, die wird mit Sicherheit getragen durch solche Spieler, die ambitioniert sind und auf der anderen Seite auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, ein bisschen was erlebt haben. Und zum anderen wird neue Jugendlichkeit natürlich helfen. Der Kaderumbruch bedeutet ja auch, dass es einen Verjüngungsprozess gibt oder geben muss. An der einen oder anderen Stelle ist Borussia da in den vergangenen Jahren sicherlich schon ein Stück weitergekommen. Da denke ich vor allen Dingen an die Außenverteidigerposition. Denn jetzt werden wir es wahrscheinlich das erste Mal so erleben, dass dass Gladbach in Luca Netz und Joe Skelly eine sehr junge, immer noch ja sehr junge Flügelzange hat. Vor 2 Jahren, als die beiden Spieler dazugekommen sind, lag der hohe Anteil an Spielminuten muss man ja ehrlich sein, noch eher daran, dass Stefan Leiner und Rami Benzebaini relativ häufig gefehlt haben. Jetzt in der vergangenen Saison unter Daniel Farke war es schon so, dass wahrscheinlich auch etwas überraschend Joe Skelly sich zunächst mal nachhaltig durchgesetzt hatte gegen Stefan Leiner. Das sah jetzt gegen Ende der Saison ein bisschen anders aus. Aber Luca Netz stand natürlich doch noch deutlich im Schatten von Benzebaini. Er soll aber jetzt die Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition sein. Also ich glaube, die Außenbahn, die ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Verjüngung fortschreitet. Und das muss natürlich an anderer Stelle dann jetzt auch noch weiter intensiviert werden. Da geht es ja auch um diese eine Säule des Borussia-Wegs, der immer wieder skizziert wird. Das heißt, die vereinsinternen Talente zu fordern. Mit Jan Olszowski und Ivandro Borges Sanchez gibt es da zwei, die auch in der abgelaufenen Saison zum Einsatz gekommen sind. Das lag natürlich bei Jan Olszowski, dem Torwart, auch ein bisschen an der generellen Verletzungssituation, Personalsituation bei den Torhütern. Aber grundsätzlich das aufzuzeigen, den eigenen Talenten, dass sie ja ihre Chance bekommen und ihre Chance haben bei Borussia, das wird auch eine der Herausforderungen sein im ganzen Zuge dieses Kaderumbaus.
Wobei ich jetzt einfach mal die These aufstelle, entscheidend ist auch bei den Talenten, und das muss immer das wirklich das große Prinzip sein. Es wurde ja viel diskutiert, ob jetzt Rami Benzebaini, weil er den Verein verlässt, nicht mehr so viel spielen soll, dafür Luca Netz. Aber am Ende kann es nur darum gehen, dass der Beste spielt. Und es gilt für die Talente, sich dann auch entsprechend zu positionieren. Der ein oder andere war ja in der vergangenen Saison dann auch mal nah dran. Du hast Ivandro Borges angesprochen, er ist zu Einsätzen gekommen, konnte sich aber nicht nachhaltig empfehlen, ist dann zurückgefallen, zurück in die U23. Conor Noss war anfangs immer dabei. Da ist die Geschichte, glaube ich, durch. Rocco Reitz wurde ausgeliehen. Ja, also da muss von den Talenten dann auch ein bisschen mehr kommen. Rainer Bonhoff, der Vizepräsident, sagt immer, auf das Fördern muss auch das Fordern folgen. Das heißt also, du kannst vom Spieler dann auch als Club ein bisschen was erwarten. Und ja, ich glaube, insgesamt muss dieser wir wollen etwas bewegen Geist wieder bei Borussia auftauchen. Und das ist eben das, was in dem Kaderumbruch dann auch eben passieren muss. Es muss nicht nur in den Beinen und in den Gesichtern eine Veränderung stattfinden, sondern vor allem auch in den Köpfen. Denn es werden ja nun auch noch Spieler da sein, die schon seit Jahren da sind, die eben diese Borussia, die aktuell da ist, eben auch repräsentieren. Und genau an der Stelle muss auch ein Umdenken stattfinden. Das ist, glaube ich, auch eine große Baustelle, die der neue Trainer, wie immer dann heißen mag, vorfinden wird, dass er eben eine Mannschaft hat, die wirklich kompliziert ist in ihrer Struktur, die dabei ist, jetzt neue Strukturen zu bilden. Aber auch das dauert natürlich Zeit. Das heißt also, da muss der Trainer dann auch wirklich Kopfarbeit leisten, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Mannschaft, um den Geist in der Mannschaft wieder in eine andere Richtung zu drehen.
Ja, und wir haben die Werte, die Laufwerte und die Intensität, die haben wir ja eben schon angesprochen. Ich habe ziemlich viele Trainingseinheiten im vergangenen Jahr unter Daniel Farke gesehen und auch die Spieler haben es ja bestätigt, dass die Intensität in den Vorbereitungsphasen, sowohl im Sommer als auch im langen Winter, wir hatten ja durch die Katar-WM eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit, dass die hart war und dass da intensiv trainiert worden ist. Auf dem Platz hat man das nicht gesehen und das ist eben auch so eine Kopfgeschichte. Das wird mit Sicherheit ein ganz wichtiger Auftrag sein für den Trainer. Und was dann natürlich auch sehr wichtig sein wird für jeden Trainer, das wäre auch unter Daniel Farke jetzt so gewesen, der das ja schon gefordert hatte. Man braucht Spieler, die dann auch den Ball ins Tor schießen. Das heißt, Spieler mit einer verlässlichen Quote. Mit Markus Thuram und Lars Stindl haben nun zwei von den drei besten Torschützen der vergangenen Saison die Borussia verlassen. Hinzu kommt ja auch noch Rami Benzebaini als verlässlicher Torschütze. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Also da kommen so roundabout 30 Tore zusammen, die fehlen. Und genau diese 30 Tore hat Daniel Farke zuletzt mal genannt, die es braucht einfach von den Stürmern, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Da wird es auch sehr, sehr wichtig sein, gute Entscheidungen zu treffen, die richtigen Leute zu finden. Klar, in dem Segment, in dem Borussia unterwegs ist, werden Namen oder auch Ablösesummen keine Tore garantieren. Aber ja, das ist der Auftrag der gesamten Mannschaft plus des Trainers, wieder die Torgefahr möglichst zu erhöhen, mindestens beizubehalten, was jetzt der Stand war, und torgefährliche Spieler zu finden. Da sind wir jetzt so ein bisschen schon bei den Transfermöglichkeiten oder bei den Transfergeschichten.
Ja, Borussia wird ja demnächst in ihrem Museum eine Ausstellung zu elf legendären Toren machen, die Clubgeschichte mit beeinflusst haben. Und als ehemalige Torfabrik muss das Thema Tore dann ja auch wieder eine ganz andere Rolle spielen in Zukunft. Die Fans wollen einfach einen offensiven Fußball sehen und zum offensiven Fußball gehört natürlich auch das Endprodukt, so hat es Daniel Farke immer genannt. Da werden wir vermutlich in Zukunft dann andere Formulierungen wieder zu hören bekommen vom neuen Trainer. Und es geht immer um das Gleiche, das Runde muss ins Eckige. Ich glaube, Marcel Reif hat diesen Spruch geprägt und da bleiben wir einfach mal dabei. Und das ist ein Prinzip, das die Gladbacher haben. Und wir haben viel schon über mögliche neue Stürmer geschrieben. Viele Namen werden natürlich auch gehandelt. Ich würde sagen, wichtig wäre auch da, einen erfahrenen, einen Stürmer zu holen, der vorangeht, natürlich mit Toren, mit Leistung, der dann diese Achse vervollständigt, die wir eben skizziert haben. Dazu wurde ja schon der junge Bayern-Mann Ranos ausgeliehen, also einer, der ja dann mit Ambitionen kommt und natürlich im Moment noch schwer einzuschätzen ist. Aber es werden sicherlich, und das hat auch Roland Wirkus schon öfter angedeutet, vorne zwei Leute kommen, um einfach für diese Torquote dann auch zu sorgen, für eine nötige Torquote zu sorgen und die Dinge eben auf mehr Schultern zu verteilen. Es war ja ein Markus Thuram da, der 13 Tore geschossen hat. Immerhin 13 Tore, muss man sagen. Ein Markus Thuram, der auch locker hätte 15, 16, 17 Tore schießen können aufgrund seiner Expected Goals, der wirklich guten Chancenqualität, die er eben an den Tag gelegt hat. Ja, und Spieler, die sich eben Chancen erarbeiten, Spieler, die Chancen natürlich nutzen am langen Ende, sind natürlich wichtig. Jonas Hofmann, 12 Tore. Man hatte zwei zweistellige Spieler. Der dritte hat vielleicht gefehlt, um dann einfach den Schritt nach Europa zu machen. Man weiß also als Borussia Mönchengladbach, wo man ansetzen muss. Die Leute wollen Tore sehen. Das gehört auch zu Borussia Mönchengladbach, zur DNA des Clubs. Also da lohnt es sich auch wirklich zu investieren. Wie gesagt, wenn große Transfers gemacht werden, dann muss eben auch dieses Geld erstmal in Tore investiert werden, in die Hoffnung auf Tore. So müssen wir es vielleicht formulieren, denn natürlich kann man sich keine Haalands, keine Lewandowskis und so weiter leisten in Gladbach. Aber Spieler mit Herz und Spieler mit einem Gespür für die Situation, die wird man sich sicherlich leisten können. Und das ist das, was die Fans sehen wollen.
Genau, man muss die Spieler wieder entwickeln. Ich meine, Markus Thuram war auch kein geborener Mittelstürmer. Der ist ja erst zum Mittelstürmer geworden vor der vergangenen Saison und hat unter Marco Rose ab und an schon mal Mittelstürmer gespielt. Aber das relativ selten. Ja, ihn zu ersetzen wird nicht einfach sein. Er hat ja doch viele Qualitäten mitgebracht. Er war wuchtig, war jetzt kein ausgewiesener Kopfballexperte, aber er hat schon was dargestellt in der Sturmmitte und auf der anderen Seite in Umschaltaktionen eben enorm gefährlich durch seine Schnelligkeit. Und Schnelligkeit ist ja sowieso so ein Thema, was mit Sicherheit sehr, sehr wichtig sein wird in dieser Transferperiode. Nicht nur im Offensivbereich, das hatte Roland Wirkus auch schon relativ früh in der vergangenen Saison angedeutet, dass dieses Thema ja auch im Abwehrverbund besteht. Also Tempo ist mit Sicherheit ein Faktor. Und neben der Torgefahr im Zentrum geht es natürlich auch darum, Torgefahr erstmal zu erzeugen. Man braucht also gute Vorbereiter. Noch ist nicht klar, ob Alassane Plea beispielsweise auch in der kommenden Saison noch für Borussia spielt. Er wird mit Vereinen in der Heimat in Verbindung gebracht. Hat nach jetzt einer schwachen Rückrunde trotzdem immerhin 9 Vorlagen, glaube ich, auf dem Konto stehen in der Liga. Also auch sowas muss ja mit bedacht werden. Robin Hack ist jetzt im Gespräch, soll kommen von Arminia Bielefeld. Er könnte ein Spieler sein, ein kreativer Offensivspieler, der beispielsweise Zuliefererdienste vor allen Dingen dann leistet für die neuen Stürmer. Aber sicherlich ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen und die letzten Entscheidungen noch nicht gefällt. Wird mit Sicherheit noch mehr passieren in dem Gebiet.
Ja, auch deswegen wäre es sicherlich wichtig, dass möglichst schnell auch in der Trainerfrage eine Antwort da ist. Es ist natürlich alles kompliziert. Man muss erstmal die entscheidenden Gespräche führen, die entscheidenden Wege gehen. Aber natürlich will gerade auf diesen neuralgischen Positionen, man muss sich das ja wirklich mal vorstellen, dass bei Borussia Mönchengladbach seit Jahren die Nummer 9 nicht mehr vergeben ist. Diese Nummer liegt im Schrank. Diese doch für den deutschen Fußball immer so wichtige Nummer mit tollen Stürmern, die es in Gladbach gab, natürlich in der Bundesliga gab. Ja, und diese Nummer wieder mit Leben zu füllen, jemanden da reinzustecken, der dann eben auch dieses alles, was die Neuen eben zu bewirken hat oder was sie aussagt, dann auch wirklich lebt und umsetzt und auf den Platz bringt, das wäre eigentlich genau das, was man dann haben will. Aber es muss natürlich auch ein Stürmer sein, nach dem Gusto des neuen Trainers. Wichtig ist natürlich, die Gladbacher haben gewisse Vorgaben gemacht, nach denen der Trainer ausgesucht wird, und dann eben einen Spieler zu finden, der in diese Vorgaben passt, der sie umsetzen kann. Das ist gut. Und je schneller sowohl die Trainerpersonalie als auch die Stürmerpersonalie dann eben gelöst worden ist, desto besser kann Gladbach auch in die Zukunft schauen. Und ich würde gerade noch einen wichtigen Aspekt in der Transfergeschichte ansprechen. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht vergessen darf, welche Botschaften auch durch die Transfers ausgesandt werden. Ich bin dann wieder bei Julian Weigel. Da kommt schon ein Top-Spieler, mit dem man klar macht, dass man mehr vorhat als nur Mittelmaß. Und sowas würde ich mir auch wirklich für die Angriffsspitze wünschen. Ja, wir wissen, dass Gladbach hier nicht mit Geld aasen kann. Aber einfach die Botschaft aussenden, wir haben richtig was vor, wir haben richtig Lust drauf und zeigen das auch mit unseren Spielern, mit den Spielern, die wir holen und dass wir einfach wieder vorankommen wollen. Das würde ich mir wirklich wünschen für diese Transferperiode. Das sind große Wünsche, das weiß ich. Ich weiß auch, dass Roland Wirkus diese Dinge natürlich im Blick hat und dass natürlich alles eine Geldfrage ist, aber ja, dass man einfach in dieser Transferperiode auch Botschaften aussendet.
Und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Signale, was der Club dann aussenden kann, wenn man einen Stürmer findet, der ja einen gewissen eine gewisse Vorfreude, sage ich jetzt einfach mal, auf die Saison dann vielleicht mitbringt. Gut, die sollte er dann möglichst auch halten, weil alle Vorfreude bringt dann letztlich nichts, wenn auf dem Rasen nichts passiert. Aber da, und das hast du gerade auch schon angedeutet, da wird es ja auch ganz, ganz wichtig sein, eben zu wissen, wie will der neue Trainer spielen. Ein Beispiel, und ich glaube, ein Gladbacher ja sehr, sehr oft zitiert und zur Sprache gekommenes Beispiel, ist ja Luc de Jong vor gut 10 Jahren. Der geholt worden ist und Max Eberl hat da schon richtig hingeschaut. Das ist ein begnadeter Mittelstürmer gewesen, aber er war eben nicht der richtige Stürmer für die Art von Fußball, die Lucien Favre damals hat spielen lassen hier. Denn er hat es ja quasi gehasst, wenn einfach blind Flanken in den Strafraum geschlagen worden sind. Genau das muss man ja wissen. Was für einen Stürmertypen holt man? Passt der zu dem, was der Trainer will und was die Mannschaft eben auch bieten kann? Gladbach ist eine Mannschaft, die bislang eher unterdurchschnittlich oder sogar mit die wenigsten Flanken pro Bundesliga-Partie schlägt. Dann muss man natürlich auch einen Stürmer holen, der mitspielen kann und nicht nur auf Zuspiele von außen wartet. Also das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Mischung muss natürlich auch stimmen, denn da sind wir uns ja auch einig, dass ein einzelner Stürmer nicht reichen wird. Es muss sicherlich mehr passieren in dem Segment und darüber hinaus. Aber das ist ja die große Herausforderung, dass man eben auch noch ein bisschen was im Portemonnaie hat für andere Positionen.
Genau, also es wird ja soll einiges in der Mannschaft passieren. Wenn Manu Kone geht, dann braucht es einen sogenannten Umschaltsechser, der eben mit dem Ball auch nach vorne etwas initiieren kann. Julian Weigel ist ja eher der sichere Pass und Ballbesitzspieler, der eben den Ball halten kann, der Sicherheit ins Spiel einbringt, aber die Dynamik muss dann sein Nebenmann einbringen, so wie es jetzt eben bei Kone ist. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung, wie sie da aufgestellt wurde. Und da muss man eben schauen, auch an der Stelle kostet Qualität natürlich Geld oder man hat ein gutes Gespür für einen Spieler, der vielleicht gerade so auf dem nächsten Step ist, der sich gerade weiterentwickelt und in so eine Rolle reinwachsen kann, in eine Rolle, die ja schon eine gewisse Dominanz mit sich bringen sollte, bei Borussia Mönchengladbach eben neben Julian Weigel da für das Spiel dann eben was einzubringen, für das Offensivspiel was einzubringen. Kone hat es ja immer versucht. Ich habe immer gesagt, es erinnert mich ein bisschen an den jungen Lothar Matthäus, ein bisschen ungestüm, aber eben auch mit dieser Wildheit den Gegner unter Druck setzen, auch mal aus der zweiten Reihe etwas versuchen. Natürlich, Matthäus ist dann zum Weltklasse-Spieler geworden. Da muss Kone natürlich erstmal hinkommen und da muss Kone natürlich erstmal stabiler werden. Das ist auch ganz klar. Aber wie gesagt, es ging um den jungen Matthäus und diese Dynamik, die hat er sicherlich dann auch, der Manu Kone. Und so etwas braucht Borussia dann wieder. Auch da sind verschiedene Optionen im Gespräch, die eben da möglicherweise in Frage kommen könnten. Aber auch da gilt, es muss zunächst erstmal Geld eingenommen werden, bevor gehandelt werden kann. Und noch ist ja Kone auch noch nicht verkauft. Das muss ja auch erstmal stattfinden. Also von daher, das wird ein bisschen der Türöffner sein in dieser ganzen Umbruch- und Umbaugeschichte der Mannschaft, was mit Manu Kone passiert. Und aber Thomas, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass der am Ende dann doch im Norden Englands landet, was?
Davon ist auszugehen. Man könnte jetzt fast sagen, es ist Borussia zu wünschen, dass das dann dementsprechend auch passiert, damit eben Gelder reinkommt. Ja, und dann wird es interessant sein zu sehen, welches Standing hat Gladbach jetzt noch in der der Liga. Was heißt noch, aber derzeit aktuell in der Liga. Roland Wirkus hat es schon das ein oder andere Mal in den vergangenen Monaten angedeutet, dass es viele, viele Spieler gibt, die gerne zu Borussia kommen, auch Spieler, die auch schon ein bisschen was erlebt haben. Und ich glaube, Julian Weigel, das war da diesbezüglich schon ein wichtiges Statement. Auch mit Jonas Omlin hat das sehr gut funktioniert. Das wird wichtig sein, aber es ist mit Sicherheit interessant zu sehen, wie auch die Transferperioden bei Mannschaften wie Union Berlin oder dem SC Freiburg, die jetzt zum wiederholten Male im Europapokal spielen, während Gladbach zum wiederholten Male zuschauen muss, wie sich dort die Gewichte vielleicht auch ein bisschen verschieben, wie sich das verändert und ja, mit welchen Funden trotzdem Borussia wuchern kann.
Ja, wir haben diskutiert wurde über Alex Kral von Schalke, der jetzt zu Union Berlin geht, Mamouche ist von Wolfsburg zu Frankfurt gegangen. Auch er war ein Thema in Gladbach. Also da sind dann schon natürlich diese internationalen Ambitionen der anderen Clubs sind dann schon ein Faktor, die eine Rolle spielen. Und die Gladbacher müssen da auch ein bisschen aufpassen. Die Frankfurter sind wieder international unterwegs. Union Berlin jetzt zum ersten Mal auch in der Champions League, also an den ganz großen Geldtöpfen beteiligt. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Distanz da nicht plötzlich größer wird. Der SC Freiburg spielt ebenfalls international. Also ein bisschen Geld kommt dann überall rein und das hat ja insgesamt, bringt das einfach natürlich auch ein anderes Ansehen. Klar, aber Gladbach hat jetzt noch diesen Namen und muss versuchen, jetzt möglichst schnell wieder in die Spur zu kommen, da zu sein, wenn diese Clubs möglicherweise auch unter der Belastung, Klammer auf, vergangene Saison hat das nichts genützt, da sind die einfach stabil geblieben, die Freiburger, genau wie Union Berlin, ja, Klammer zu, ja, Borussia muss ganz einfach aufpassen, dass sie nicht komplett den Anschluss verliert. Das muss man sagen, nach 2 Jahren im absoluten Mittelmaß muss es wieder nach oben gehen. Dazu muss wirklich alles passen. Deswegen, es ist eine der wichtigsten Transferperioden der Vereinsgeschichte möglicherweise sogar. Dieser Umbruch muss sitzen. Dieser Umbruch wurde bereits eingeleitet. In Teilen sogar schon von Adi Hütter, indem er eben die von dir erwähnten Luca Netz und Joe Skelly schon zu Bundesligaspielern gemacht hat, dass er dafür gesorgt hat, dass Jordan Bayer durch die Einsätze zum 15-Millionen-Euro-Spieler für Borussia Mönchengladbach wird, dass Manu Kone die Erfahrung in der Bundesliga hat, die ihn jetzt zu einem möglicherweise 30, 35, 40 Millionen Spieler werden lässt, wenn er dann verkauft wird. Aber natürlich hat auch Daniel Farke, bei Markus Thuram ist es jetzt natürlich sehr unglücklich. Da wurde ein Mittelstürmer kreiert. Das Projekt hat funktioniert, das muss man Daniel Farke zugute halten. Aber Thuram geht jetzt einfach halt. Da kann aber kein Farke was für, da kann auch kein Roland Wirkus was für. Das ist eben jetzt so gekommen. Bringt auch das ganze Lamentieren nichts, weder von den Fans noch von den Medien noch vom Club. Thuram ist weg, Benzebaini ist weg. Und da muss jetzt eben was Neues her, da muss jetzt gute Ideen her. Und Thomas, was man vielleicht noch kurz diskutieren könnte, wäre ja auch die Systemfrage. Wir haben kurz vor Saisonende nochmal gesehen, dass Daniel Farke dann auf eine Dreierkette umgestellt hat. Nimmt man jetzt Seoane, der meistens doch mit einer Viererkette spielen lässt, würde sich so gesehen gar nicht viel ändern, rein grundordnungstechnisch, wie man im modernen Fußball sagt. Aber ich glaube, es kommt auf die Flexibilität an. Und nochmal, es kommt auch gar nicht auf das Grundsystem an, sondern einfach, wie es interpretiert wird. Aber ein bisschen mehr reagieren auf Situationen, vielleicht auch auf Gegner, das würde Gladbach, glaube ich, schon gut zu Gesicht stehen.
Ja, das ist ja ein Punkt, dem Daniel Farke vorgeworfen worden ist, dort entweder gar nicht reagiert oder eben viel zu spät reagiert zu haben, zum Teil auf Spielsituationen, auf Aufgaben, die der Gegner einem vielleicht gestellt hat, weil das eigene Spiel vielleicht auch nicht so durchgedrückt werden konnte, wie das eigentlich gewollt war oder beabsichtigt war. Also ich glaube, der Prototyp des gelungenen Spiels war da tatsächlich schon sehr früh in der Saison das 3-0 gegen RB Leipzig. Aber oft genug hat man es dann gerade in der zweiten Saisonhälfte dann gesehen, dass man doch auch zum Teil auch mit recht einfachen Mitteln dann niedergerungen worden ist und dass man auch auf dem Sektor der Grundformation vielleicht nicht nochmal so reagiert hat und das so hat ändern können, dass dann vielleicht nochmal ein Mehrwert daraus springt. Das ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Wofür wird der neue Trainer stehen? Wird er ein Verfechter eines sehr klaren Spielsystems stehen? Dafür stand auf jeden Fall Daniel Farke. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was Gladbach hier unter Lucien Favre mit Sicherheit über Jahre erlebt hat. Ein Spielsystem, das ja auch durchgedrückt worden ist bei schlechten Spielen, denn die gab es ja bei unter Lucien Favre genauso. Der Unterschied, er war trotzdem halt überwiegend sehr, sehr erfolgreich damit. Daniel Farke hatte nicht diesen Erfolg. Und das heißt, auch dort wieder flexibler zu werden, kann mit Sicherheit kein Nachteil sein für die kommende Saison.
Ja, ich glaube, dieses Thema Flexibilität ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges, was die taktische Herangehensweise angeht, reagieren können auf Spielsituationen. Das ist ja auch was Farke vorgeworfen wurde. Nicht nur was die Wechsel angeht, sondern dass eben auch zu wenig Flexibilität da war. Andererseits war Gladbach oft immer auch stark, wenn es ein klar definiertes Spielsystem gab, was einfach gut umgesetzt wurde. Das war unter Hans Meyer so, als die Mannschaft wieder aufgestiegen ist nach dem ersten Abstieg. Du hast es gesagt, das war bei Lucien Favre so, es war auch bei Dieter Hecking so. Als er mit seinem 4-3-3 da zunächst einmal die Liga gerockt hat. Ja, und immer wenn Gladbach bei sich geblieben ist, und da reden wir dann jetzt mal über das große Ganze des Fußballs, dann hat das eigentlich gut funktioniert. Und da muss man wieder hinkommen, dass man jetzt einen Trainer findet, der es schafft, Borussia Mönchengladbach wieder ein Gesicht zu geben, dem Fußball von Borussia Mönchengladbach wieder ein Gesicht zu geben. Und zwar eines, mit dem die Leute etwas anfangen können und dass den Leuten dann auch ein Fußball geboten wird, der ihnen Spaß macht. Es geht gar nicht mal nur um den Erfolg, um Punkte, sondern es geht einfach darum, mit welchem Gefühl man aus dem Borussia-Park rausgeht, aus dem Stadion rausgeht, wenn man Gladbach-Spiele gesehen hat. Und da fehlte doch eine ganze Menge. Das war der Grund, warum es mit Daniel Farke nicht funktioniert hat, warum nun Borussia Mönchengladbach nochmal Stand jetzt am Montagnachmittag auf der Suche nach einem neuen Trainer ist. Und wir sind gespannt, wer es dann werden wird. Wie gesagt, Favorit scheint Gerardo Seoane zu sein, aber man muss abwarten. Wir werden das weiter verfolgen. Für den Moment, Thomas, haben wir zunächst mal jetzt Daniel Farke verabschiedet. Wie gesagt, immer schade, wenn es nicht klappt mit einem Trainer, aber es war absehbar, dass es so gekommen ist. Und Thomas, ja, wir gehen jetzt quasi in eine unruhige Sommerpause, würde ich sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Pause. Es gilt, einen neuen Anlauf zu nehmen und den Anlauf zu nehmen, sich dann wieder in der Einstelligkeit zu etablieren. Das, was hier 10 Jahre lang sozusagen das erklärte Ziel war, es geht hier gar nicht um Champions-League-Ambitionen oder sonst dergleichen, sondern einfach nur darum, fernab von Abstiegssorgen zu sein, sich in der oberen Tabellenhälfte möglichst aufzuhalten. Man war im Grunde jetzt 2 Jahre lang sehr knapp dran, zumindest tabellarisch, punktemäßig ja auch nicht weit entfernt, aber so gefühlt dann doch irgendwie so ein bisschen weiter weg, weil man seine Chancen einfach nicht genutzt hat. Und ich glaube, Chancen zu nutzen, das ist etwas, wird der Auftrag sein an die neue Borussia. Denn so ist es ja letztlich auch zum Erfolg der vergangenen Dekade gekommen. Und insofern, ja, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird und mit welchem Personal das dann der Fall sein wird.
Wir werden es beobachten. Wir werden es auch hier im nächsten Podcast, in den nächsten Wochen besprechen. Sommerpause gibt es nicht beim Fohlenfutter-Podcast. Wir sind jede Woche wieder am Ball. Heute in der Konstellation mit mir, mit Carsten Kellermann und mit Thomas Gruhlke, Doppelpass gespielt. Und ja, normalerweise enden wir ja immer mit einem sportverbundenen Vergnügen. Und das will ich auch dieses Mal tun, indem ich sage, wir hoffen, dass Borussia Mönchengladbach die Sommerpause nutzt, um eine Mannschaft parat zu machen, die für viel sportverbundenes Vergnügen sorgt in der neuen Saison. Und damit verabschieden wir uns heute mit dem Fohlenfutter-Podcast und sagen, tschö.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de